Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christian Röther. Schönen guten Morgen. Zwei Präsidentschaftskandidaten, die sich gegenseitig als Dämonen beschimpfen. Um die geht es heute hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Rede ist von Jair Bolsonaro, dem amtierenden Präsidenten von Brasilien, und seinem Herausforderer Lula da Silva. Beide buhlen auch um Unterstützung der einflussreichen evangelikalen Kirchen in Brasilien, um die Rolle der Religion dort im Wahlkampf. Geht es heute hier. Danke fürs Einschalten. Am Montag war Brasiliens Präsident Bolsonaro in London bei der Trauerfeier für Königin Elisabeth. Zuvor hat er den Besuch in England noch genutzt, um sich von einigen seiner Unterstützer bejubeln zu lassen, denn er steckt mitten im Wahlkampf. Am 2. Oktober wird in Brasilien gewählt, also in 11 Tagen. Und in Umfragen liegt der rechtsgerichtete Amtsinhaber deutlich zurück hinter seinem Vorvorgänger und Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva. Beide werben auch ganz gezielt um Stimmen aus dem evangelikalen Milieu, denn noch vor ein paar Jahrzehnten war Brasilien quasi komplett katholisch. Aber dann ist die evangelikale Bewegung rasant gewachsen. Sie macht inzwischen ungefähr 1/3 der Bevölkerung aus und ist auch politisch sehr einflussreich. Burkhard Birke hat den Wahlkampf für uns beobachtet.
Quem me colocou aqui foi Deus. Só ele me tira daqui.
Gott hat mich eingesetzt, nur er kann mich absetzen. Nomen est omen, scheint Brasiliens amtierender Präsident zu glauben. Schließlich heißt er Jair Messias Bolsonaro. Vor etwa einem Jahr sprach er diesen Satz bei einem Termin im Bundesstaat Minas Gerais. Bolsonaro, der Messias, der Heilsbringer, ein evangelikaler Christ. Vor 4 Jahren galt der Hinterbänkler vielen als Erneuerer, der mit der Korruption aufräumen könnte.
Por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi lugar consagrado a demônios.
Alles war von Dämonen besessen, die Küche, der Präsidentenpalast Plan Alto. Präsidentengattin Michelle Bolsonaro predigt zur evangelikalen Gemeinde, verdammt die Dämonen, die sie überall in den Gemächern des Präsidentenpalastes gefunden habe. Gemeint waren die Dämonen der linken Vorgängerpräsidenten Dilma Rousseff und Lula da Silva. Lula, der Dieb, obwohl von den Korruptionsvorwürfen nach 580 Tagen Gefängnis freigesprochen, Lula, der Dämon, der evangelikale Kirchen schließen könnte, solche Nachrichten werden im Internet verbreitet. Es ist Wahlkampf und der Heilsbringer Bolsonaro und seine Familie stehen wegen dubioser Immobilienkäufe in der Kritik. Wenn einer von Dämonen besessen sei, dann Bolsonaro, wetterte Ex-Präsident Lula in einem seiner ersten Wahlkampfauftritte.
Você não derramou uma única lágrima por 680 mil pessoas que morreram.
Sie haben keine einzige Träne für die 680.000 Opfer der Covid-Pandemie vergossen. Sie wollten nie wissen, wie viele Kinder betroffen waren. Sie haben alles abgeleugnet. Sie haben den Gouverneuren nicht geglaubt. Das Einzige, was sie geglaubt haben, war ihre Lüge. Denn wenn es jemanden gibt, der vom Dämonen besessen ist, dann Bolsonaro. Keine Frage, dieser Wahlkampf wird mit harten Bandagen ausgefochten. Momentan liegt Herausforderer und Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva in den Umfragen klar vorn. Der von Gott gesandte Messias Bolsonaro stellt aller zur Schau gestellten Siegeszuversicht zum Trotz schon einmal prophylaktisch die Zuverlässigkeit jener elektronischen Wahlurnen in Frage, durch die er vor 4 Jahren zum Sieger gekürt wurde. Maßgeblich war damals die Unterstützung der evangelikalen Christen, die Schätzungen zufolge mittlerweile rund 1/3 aller Wählerstellen. Der Trend bei den Evangelikalen läuft in die entgegengesetzte Richtung des allgemeinen Trends. Die Evangelikalen bilden eines der wenigen Segmente der Wählerschaft, die weiter mehrheitlich den aktuellen Präsidenten Jair Bolsonaro unterstützen. Sagt der Politologe Vinicius Duvalle vom Observatorio Evangelico, einer Beobachtungsstelle für Evangelikale.
Deus
Pátria, Família e Liberdade.
Gott, Familie, Vaterland und Freiheit. Mit diesen Schlagworten bedient Bolsonaro vor allem seine Anhänger unter den Evangelikalen, aber auch unter konservativen katholischen Christen. Spricht sich gegen die in Brasilien ohnehin sehr restriktive Abtreibung aus, sowie gegen die gleichgeschlechtliche Ehe. Mit Ausweitung der Steuerfreiheit für Kirchen und Pastore hat sich der amtierende Präsident viel Evangelikale zu Freunden gemacht. Vor allem die Pfingstkirchen stehen fest an Bolsonaros Seite. Um andere wiederum hat Ex-Präsident Lula zuletzt in Rio aktiv bei einer Veranstaltung in einem Kulturzentrum geworben.
Mas não é aceitável um pastor.
Inakzeptabel, wenn ein Pastor im Namen Gottes lügt. Niemand darf im Namen Gottes lügen. Niemand darf Gottes Namen benutzen, um Stimmen zu gewinnen. Stellte Lula die politischen Aktivisten unter den Predigern an den Pranger, war sich selbst freilich nicht zu schade, sich evangelikalen Segen zu holen und um die Stimmen unter den Evangelikalen zu buhlen, indem er dem Hunger und der Armut den Kampf ansagte. Reporter der Zeitung Folha de São Paulo haben 35 Kirchen in den wichtigsten Städten des Landes untersucht. In jeder vierten Kirche der beiden großen Konfessionen wird aktiv Wahlkampf betrieben, so das Ergebnis. Allerdings gibt es zahlreiche Pastore und aktive Evangelikale, die sich nicht nur im Wahlkampf engagieren, sondern selbst in eines der regionalen Parlamente oder in den Kongress einziehen wollen. Besonders Edir Macedo, Gründer der Igreja Universal do Reino de Deus mit knapp 2 Millionen Mitgliedern, strebt nach Medieneinfluss und politischer Macht, sagt der Investigativjournalist Gilberto Nascimento, der ein Buch über Macedo geschrieben hat. Macedo will immer mehr neue Kirchen öffnen. Die von seiner Kirche, der Igreja Universal, kontrollierte Republikanische Partei zählt allein 30 Bundesabgeordnete im Kongress. Zusammen mit den anderen stellen die Evangelikalen ungefähr 100 Abgeordnete. 100 von 513 Abgeordneten insgesamt. Bei einem aus 25 Parteien zusammengestückelten Parlament eine Truppe mit Schlagkraft. Auch auf Staats- und lokaler Ebene wächst der Einfluss der Evangelikalen in der Politik. Selbst wenn der linke Lula die Wahl gewinnen sollte, könnte dieser Block ihm das Regieren schwer machen. Brasilien erlebe gerade eine historisch einzigartige Konversion, sagt Vinicio Duvalle vom Observatorio Evangelico. Wohl nirgendwo auf der Welt seien so viele Menschen in so kurzer Zeit ohne Krieg gewaltfrei zu einer anderen Konfession konvertiert worden wie in Brasilien. Die evangelikalen Kirchen helfen dort, wo die Not am größten ist in Brasilien. Familien können dort Konzerte besuchen, Instrumente spielen lernen, die Bibel lesen und so lesen und schreiben lernen, denn die Schulen in Brasilien sind in einigen Gegenden schlecht. Und natürlich bieten die evangelikalen Kirchen auch Jobs und locken mit anderen Angeboten. Vor allem aber bieten sie Gottesdienste in einer Form an, die anspricht, die genau auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Menschen zugeschnitten ist.
Brasileira, de forma muito eficiente.
Es gibt tausende Freikirchen, Presbyterianer, Baptisten, neue Pfingstkirchen. Als einflussreichste gelten jedoch die Assembleia de Deus, Assembly of God auf Englisch, allein aufgrund ihrer Mitgliederzahl von 12 Millionen laut Volkszählung von 2010, die Baptisten und die Igreja Universal do Reino de Deus, also die Universalkirche des Königreich Gottes von Edir Macedo. Sie unterhalten neben pompösen Prachtbauten wie etwa den Tempel des Salomon in São Paulo auch Radio- und Fernsehstationen.
Talvez nem você acredita mais em você. Mas nós estamos aqui, a Igreja Universal do Reino de Deus, o Senhor Jesus.
Edir Macedo, der aus einfachsten Verhältnissen stammende Gründer der Igreja Universal, der Universalkirche des Königreichs Gottes, besitzt mit Rekord das zweitgrößte Fernsehnetzwerk Brasiliens. Seine Kirche übt darüber enormen gesellschaftlichen und politischen Einfluss aus. Er finanziert die steuerbefreiten Kirchen mit dem Geld der Mitglieder. Selbst die Armen spenden im Glauben, dass sie nur dann etwas von Gott zurückbekommen. Edir Macedo, der in New York lebt, wurde so zum reichen Mann, schreibt Gilberto Nascimento in seinem Buch »O Reino, das Reich«.
A Igreja Universal já foi investigada pelo Ministério Público Federal.
Die Igreja Universal, die Universalkirche, wurde schon von der Staatsanwaltschaft untersucht und Gründer Edir Macedo musste sich schon wegen Betrugs, Diebstahls, Gründung krimineller Vereinigungen und Devisenschmuggel vor Gericht verantworten. Die meisten Prozesse zogen sich über Jahre hin und wurden eingestellt. Macedo wurde zwar nicht verurteilt, aber auch nicht freigesprochen.
Ele acabou não sendo nem condenado, mas também não absolvido.
Macedo ist sicher ein Extremfall. Viele der evangelikalen Kirchen haben den Menschen in Brasilien gegeben, was sie lange in der katholischen Kirche vermisst haben. Zuwendung, Unterstützung, Geborgenheit und einen ansprechenderen Gottesdienst. Das erklärt ihren außergewöhnlichen Erfolg und ihren Einfluss. Aber, so warnt Vicente de Paula Ferreira, katholischer Weihbischof von Belo Horizonte,
o grande perigo hoje é uma ala evangélica e uma ala católica extremista.
Die große Gefahr heute sind ein extremistischer Flügel der Evangelikalen und einer der katholischen Kirche. Die wollen ein theokratisches System errichten mit dem Präsidenten als fast göttliche Figur. Das ist sehr gefährlich. Ich glaube, der Neoliberalismus versteht es, diese religiösen Kräfte zu nutzen. Er manipuliert sie und schafft so eine Art Religion, die die Macht erhält und die Menschen versklavt.
Fabricando um estilo de religião que na verdade nada mais é do que a manutenção de um poder que escraviza.
Aus Brasilien war das ein Bericht von Burkhard Birke. Und gleich vertiefen wir das Thema noch. Wahlkampf in Brasilien mit Gott und Dämonen, wie wir gerade gehört haben. Darüber spreche ich jetzt mit Tobias Käufer. Er ist freier Korrespondent in Lateinamerika. Er lebt unter anderem in Rio de Janeiro. Er beobachtet dort den Wahlkampf und er beobachtet auch schon lange die Religionen in Brasilien. Guten Morgen, Herr Käufer.
Ja, guten Morgen.
Herr Käufer, am Ende des Beitrags eben haben wir einen katholischen Bischof gehört, der vor Extremisten unter Evangelikalen warnt, aber auch unter Katholiken. Diese wollten eine Art Theokratie errichten und die Menschen, Zitat, versklaven. Teilen Sie diese Einschätzung?
Also, dass diese Gefahr besteht, würde ich auch so sehen. In der Tat gibt es in den evangelikalen Kirchen in Brasilien, auch in Teilen der fundamentalistisch konservativen katholischen Kirchen, diese Tendenz, das kann man so bestätigen, ja.
Was setzt die katholische Kirche, aber was setzen auch gemäßigte Evangelikale dem entgegen?
Also es gibt auch in den evangelikalen Kirchen in Brasilien inzwischen kleinere Bewegungen, die sich zum Beispiel jetzt für den Kandidaten Lula ausgesprochen haben, weil sie sagen, dass diese Art der Religion, wie sie von den konservativen oder erzkonservativen evangelikalen Kirchen ausgeübt wird, doch einen großen Druck auf die Demokratie ausüben und werben sozusagen um ein demokratischeres Verständnis. Das ist aber ganz klar die Minderheit.
Die katholische Kirche, wie verhält die sich in dem Wahlkampf? Ich habe gelesen, dass sie keine Wahlempfehlung aussprechen möchte. Also Lula wäre wahrscheinlich der stimmige Kandidat für den Mainstream der katholischen Kirche. Es soll keine Empfehlung geben. Ist das tatsächlich so? Bleibt die Kirche, die katholische Kirche, gerade politisch neutral?
Ja, offiziell auf jeden Fall. Also ich glaube auch nicht, dass sich die katholische Kirche erlauben könnte, sich jetzt für einen der verschiedenen Kandidaten, es gibt ja insgesamt vier, die sozusagen in die engere Auswahl kommen, auszusprechen. Das wird sie nicht tun, schon allein aus Neutralitätsgründen, die sie sich selbst verpflichtet fühlt. Grundsätzlich ist aber auch schon so, dass sie sich eher Lula zugesprochen fühlt und dass es da eine größere Nähe gibt. Es gibt aber auch innerhalb der katholischen Kirche wegen der strikten Kein-Abtreibung-Prinzips von Bolsonaro durchaus Stimmen, die sagen, wir müssten eigentlich diesen Kandidaten unterstützen. Also eine klare Haltung kann man von der katholischen Kirche nicht erkennen, aber zwischen den Zeilen ist es schon so, dass die Bischofskonferenz sagt, wir müssen die Demokratie schützen, wir müssen die Freiheit schützen und das kann man halt so interpretieren, dass das eine Wahlempfehlung für Lula ist.
Mhm. Also man kann die Konfession nicht klar einer politischen Richtung zuordnen, weder die katholische Kirche noch die Evangelikalen. Wir haben eben schon gehört, dass die evangelikale Bewegung politisch sehr umworben ist und offenbar auch politisch einflussreich. Wie ist das bei der katholischen Kirche? Ist die, also sie ist eigentlich größer zahlenmäßig, ist sie auch ähnlich einflussreich?
Also ich würde ein bisschen widersprechen. Also die Mehrheit der evangelikalen Kirchen ist schon klar positioniert, also pro Bolsonaro. Das muss man schon so sagen. Es gibt halt, wie ich eben sagte, kleinere Gruppen, die sich da ein bisschen von differenzieren oder da auf Distanz gehen. Die katholische Kirche muss man so sehen, dass die ähnlich wie in anderen Ländern auch erstmal einen inhaltlichen Kampf ausübt. Das heißt, sie ist eigentlich, wenn man jetzt wirtschaftspolitisch das sieht, eher links, also sozialistisch ausgerichtet, aber in gesellschaftlichen Fragen konservativ. Keine Abtreibung, Ablehnung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Das heißt, eigentlich ist dieses Gesamtpaket inhaltlich nicht stimmig und viele konservative Katholiken können sich dann damit nicht mehr identifizieren. Und die Evangelikalen nutzen eigentlich dieses Vakuum, was da entstanden ist, und greifen diesen Raum ab und versuchen, die Katholischen oder die Katholiken sozusagen für sich zu gewinnen. Manchmal gelingt das, manchmal nicht, aber sie haben eine klare Definition von dem, was sie als Glauben bezeichnen.
Wenn wir mal gerade ein bisschen wegkommen vom politischen und auf die religionsbezogenen Entwicklungen in Brasilien schauen, wenn man ein paar Jahrzehnte zurückginge, dann würde Brasilien fast komplett als katholisch gelten. Das hat sich in den vergangenen Jahrzehnten eben sehr stark gewandelt. Ungefähr 50% sind heute die offiziellen Zahlen, gehören der katholischen Kirche noch an. Warum hat diese Kirche in dem Land so massiv an Zuspruch verloren?
Also da gibt es verschiedene Gründe. Erstmal, wenn man diese beiden Kirchen, evangelikal und katholisch, vergleicht, dann sage ich immer, die eine ist statisch, die andere ist dynamisch. Statisch heißt, die katholische Kirche hat irgendwann mal Kirchen gebaut und sagt, kommt zu uns. Die Evangelikalen gehen aber zu den Leuten. Das heißt, wenn sich irgendwo ein Armenviertel neu gründet oder aufgebaut wird in den Hügeln, dann ist da eines der ersten Gebäude, die mieten sich ein Ladenlokal. Wenn man durch die Einkaufszentren geht, der großen lateinamerikanischen Städte, dann kann man T-Shirts kaufen, einen Hamburger kaufen und daneben hat sich die evangelikale Kirche ein Ladenlokal gemietet. Das heißt, die sind da, wo die Menschen sind. Mhm. Und die katholische Kirche hat irgendwann mal eine Kirche gebaut und sagt, kommt zu uns. Das heißt, der Aufwand ist erstmal, der logistische Aufwand, dahin zu kommen, ist erstmal größer. Es gab mal vor zwei Jahren, in Rio de Janeiro einen evangelikalen Bischof, Crivella, und der hat als einer seiner ersten Amtshandlungen alle evangelikalen Priester seiner Kirche, das war die Universal, von der der Kollege eben in dem Beitrag gesprochen hat, zu sich gerufen und haben die eine Geheimversammlung gehabt und entschieden, wir verlegen die Bushaltestellen weg von den katholischen Kirchen hin zu unseren. Dann haben die darüber gesprochen.
Und das konnten die auch, ja?
Das konnten die dann auch, ja. Oder haben es zumindest versucht.
Ja.
Es kam danach heraus, also dass es diese Versammlung gegeben hat. Und dann gab es den Vorschlag, wir geben Rabatte für Operationen an unsere Gläubige. Das heißt, die haben dann auch konkrete Maßnahmen ergriffen, um ihren Markt zu sondieren. Und die agieren im Prinzip wie eine große Versicherungsgesellschaft. Die haben Filialen in den einzelnen Fußgängerzonen, da haben die ihr Lokal gemietet und da versuchen die dann ihren Vertrieb sozusagen zu organisieren. Es ist am Ende des Tages auch wie ein Wirtschaftsunternehmen organisiert. Das kann man gut oder schlecht finden, aber es ist erstmal so.
Ja.
So, und die katholische Kirche hat dem im Moment relativ wenig entgegenzuhalten, weil es eben auch diese inhaltlichen Probleme gibt. Dann gab es diese Missbrauchsfälle, die ja in ganz Lateinamerika auch eine große Rolle gespielt haben. Es gab einen Vertrauensverlust. Dann muss man auch sagen, dass es innerhalb der konservativen Kräfte der katholischen Kirche eine große Enttäuschung über den Papst Franziskus gibt, weil er sich grundsätzlich nicht zu den Linksregimen Kuba, Venezuela, Nicaragua äußert. Und darüber sind viele enttäuscht. Das heißt, es gibt verschiedene Gründe, die dafür sprechen, warum in den letzten Jahren es da so einen Wechsel gegeben hat.
Jetzt habe ich gelesen, dass sich das religiöse Klima in Brasilien in den vergangenen Jahren verschlechtert hätte. Es soll mehr Intoleranz herrschen gegenüber indigenen Religionen und afro-brasilianischen Religionen, angeheizt durch evangelikale Prediger. Haben Sie das auch so beobachtet?
Ja, das ist leider festzustellen. Es gibt also immer wieder Zwischenfälle oder Übergriffe, zum Beispiel auf religiöse Stätten von afro-brasilianischen Gemeinden, die ja zum Beispiel der Ubanda-Religion zugehörig sind. Das ist sozusagen damals, als die Menschen als Sklaven dahin gebracht wurden. Das hat sich sozusagen bis heute rüber gerettet, diese Religion. Und sie fordern, finde ich, zu Recht, dass diese Religion und dieser Ausdruck religiöser Spiritualität genauso akzeptiert, respektiert und unterstützt wird wie alle anderen auch. Und die Evangelikalen, ein Teil der evangelikalen Kirchen, empfindet das wiederum als irgendeinen Angriff auf ihre Religion. Und dieser Kulturkampf findet gerade statt. Den hat es allerdings auch schon vorher gegeben. Ich erinnere mich daran, dass bei den Olympischen Spielen zum Beispiel in Rio de Janeiro in diesem Gebetsraum die Ubanda-Religion auch nicht zugelassen war. Oder man hat da einfach nicht dran gedacht, man hat die vergessen.
Ja.
Und das hat dann in diesen afro-brasilianischen Gemeinden auch für Enttäuschung gesorgt.
Aber generell war die katholische Kirche oder ist sie auch da toleranter? Lässt diese Religion auch parallel bestehen?
Ja, das ist ein großes Thema. Man kann natürlich darüber sprechen, ob zum Beispiel Evangelisierung oder Missionarisierung im Amazonas, den ja auch die katholische Kirche betreibt, ob das heutzutage auch noch zeitgemäß ist oder ob es nicht letztendlich auch eine andere Form von spiritueller Ausbeutung dieser Region ist, weil man die dort Lebenden sozusagen mit einer neuen Religion beglücken will. Das lasse ich mal so unkommentiert stehen, das muss jeder für sich entscheiden. Aber zumindest gibt es jetzt in den katholischen Kirchen in Brasilien eine größere Toleranz als vorher, weil sie auch gesehen haben, wir müssen da was tun. Wir müssen auf die Leute zugehen, es gibt ja auch in diesen ganzen pastoralen Kommissionen, die Kirche hat, auch inzwischen ein viel größeres Verständnis für die Probleme und die Schwierigkeiten, die indigene Gemeinden haben.
Ja, dann kommen wir nochmal zurück zur Politik. Die evangelikale Bewegung ist ja auch so stark gewachsen in Brasilien dank Unterstützung aus den USA. Sie unterhält auch immer noch Verbindungen in die USA. In den USA gibt es eine religiöse Rechte, die stark vom evangelikalen Milieu geprägt ist. Entwickelt sich da also gerade in Brasilien etwas ganz Ähnliches?
Ja, hat sich schon entwickelt. Also das kann man durchaus so vergleichen. Ich glaube auch, dass dieser Ausflug oder dieser bewusste Abschied in die Irrationalität, den Bolsonaro gerade macht im Wahlkampf, auch ein Grund ist, um von der eigenen Bilanz abzulenken, um nicht rational argumentieren zu müssen, sondern irrational argumentieren zu können. Und man erlebt ja sowas Ähnliches auch in den USA, wo sozusagen Fakten, die existieren, einfach nicht akzeptiert werden und negiert werden. Und so ähnlich ist das auch in Brasilien. Also da gibt es auch Dinge, die klar offenbar erscheinen, aber nicht als Wahrheit akzeptiert werden.
Wenn wir zum Schluss noch mal ein bisschen über Brasilien hinausschauen, ganz kurz, eine Minute ungefähr haben wir noch, ist es in anderen Ländern in Südamerika ähnlich mit den Evangelikalen und dem politischen Einfluss oder ist das was besonders Brasilianisches?
Es ist schon noch mal was besonders Brasilianisches, aber in anderen Ländern gibt es ähnliche Tendenzen. Es gibt in Mittelamerika Länder, da hat die katholische Kirche inzwischen ihre Mehrheit in Anführungsstrichen verloren. Und die Tendenz ist in den anderen Ländern ähnlich. Nicht in diesem Maße, aber grundsätzlich ist es so, dass die evangelikalen Kirchen durch ihre Vertriebsstrukturen, durch ihre doch sehr aggressive Art, sich auszudehnen und die inhaltlichen Probleme, die Kirche im Moment hat, die katholische Kirche im Moment hat, dass es da eine Machtverschiebung gibt. Das ist zweifellos so.
In Brasilien wird am 2. Oktober gewählt. Über die Rolle der Religionen im Wahlkampf habe ich gesprochen mit Tobias Käufer. Er ist freier Korrespondent in Lateinamerika. Herr Käufer, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Gerne.
Heute Abend gibt es noch mehr aus Religion und Gesellschaft im Deutschlandfunk. Dann geht es um die Dichterin Marie-Louise Kaschnitz, Mitten am Tage auferstehen. So heißt die Sendung von Burkhard Reinartz heute Abend um 20.10 Uhr hier im Radio und danach natürlich auch online. Gleich gibt es hier im Deutschlandfunk erstmal die Nachrichten und dann die Sendung Agenda mit Petra Enzminger. Da geht es heute um die Bürokratie in Deutschland. Ist die ein Bremsklotz für gesellschaftliche Entwicklung? Das wird gefragt. Das war Tag für Tag, Redaktion Andreas Mein. Ich bin Christian Röther. Danke fürs Dabeisein.